Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen beim Info vom Mittwoch, dem 11. September auf Radio Bern. Heute beschäftigen wir uns mit Kampfjets, Wehrpflicht und einer Militärdiktatur. Wir werfen einen Blick auf die Nationalratsdebatte um den neuen Kampfjet Gripen. Wir lassen die Alternative Linke über die Wehrpflichtinitiative debattieren. Sie hat im Unterschied zu anderen linken und grünen Parteien nicht die Ja-Parole herausgegeben, sondern die Stimmfreigabe. Und wir werfen einen Blick auf die Geschehnisse vor 40 Jahren in Chile. Damals putschte sich Augusto Pinochet an die Macht und errichtete eine Militärdiktatur. Die düstere Vergangenheit ist bis heute nicht wirklich aufgearbeitet worden. Am Mikrofon Michael Spahr.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zu den Nachrichten. Der Nationalrat will den Gripen. Für mehrere Milliarden Franken soll die Schweizer Armee ein neues Kampfflugzeug erhalten. Grün-Links stimmte geschlossen dagegen, bürgerlich-rechts mehr oder weniger geschlossen dafür. Die Debatte im Nationalrat war sehr lebhaft. So argumentierte zum Beispiel der grüne Nationalrat Balthasar Glättli sozusagen ganzheitlich gegen die Beschaffung.
Was unsere Schweiz braucht für mehr Sicherheit, für eine bessere Neutralität, für eine größere Unabhängigkeit, das sind nicht teure Kampfflugzeuge. Die Schlacht der Zukunft, das ist eine Anbauschlacht auf unseren Dächern, um mehr Solarwärme und Solarstrom zu ernten. Sicherheitspolitik, meine Damen und Herren, die darf nicht beim Betrachten von Waffenprospekten mit glänzenden Augen aufhören. Viele Kriege in der Welt, die werden um Öl geführt. Führen wir einen friedlichen Krieg hier in der Schweiz gegen unsere Erdölabhängigkeit? Das hat auch mit militärischen Bedrohungen zu tun. Heute fließt ein großer Teil dieses Geldes in Länder, die nichts dazu beitragen, die Situation in ihren Gegenden sicher zu machen und die im Gegenteil Waffen dann dorthin exportieren, wo sie zu neuen Konflikten führen, deren Folge wir dann an unseren Flüchtlingsströmen sehen.
Nicht einverstanden mit dem grünen Balthasar Glättli war der Schweizer Verteidigungsminister. Der SVP-Bundesrat Ueli Maurer beschwörte interessanterweise die Freundschaft mit der EU herauf, also ausgerechnet die Beziehungen zu den Ländern, die von seiner Partei gern als die Feinde der Schweiz bezeichnet werden.
Sie haben mehrmals gesagt, wir seien von Freunden umzingelt. Ich würde das etwas präzisieren und sagen, wir sind von Freunden umzingelt, die auch ihre Interessen vertreten. Wir erleben das in anderen Bereichen. Aber jetzt möchte ich Sie doch fragen, möchten Sie dann diese Freunde im Stich lassen? Möchten Sie, dass diese Freunde in die Sicherheit investieren und alle unsere umliegenden Länder investieren in eine Luftabwehr und in Kampfflugzeuge, alle ausnahmslos, und möchten Sie davon profitieren? Ich denke, dass die Schweiz, gerade auch wenn man international denkt und an die Sicherheit Europas denkt, eine wichtige Aufgabe hat, im Herzen Europas ihren Luftraum zu schützen und zu garantieren, dass er nicht missbraucht werden kann.
Nach einer stundenlangen Debatte stimmten 113 Nationalräte und Nationalrätinnen zu, 68 waren dagegen, 6 enthielten sich. SP, Grüne und Grünliberale haben angekündigt, das Referendum gegen den Kampfjet-Entscheid zu ergreifen. Immer noch demonstrieren über 70 syrische Flüchtlinge vor dem Bundesamt für Migration, BFM. Sie haben vorletzte Nacht ein Protestcamp errichtet, um für eine vorläufige Aufnahme in der Schweiz zu kämpfen. Viele syrische Flüchtlinge warten auf Asylentscheide, viele haben Angst, zurück ins kriegsversehrte Land geschickt zu werden. Philippe Blanc ist im Moment in Waben im syrischen Protestcamp vor dem BFM. Er gibt uns nun eine Einschätzung der Lage.
Die rund 100 Kurden aus Syrien, die aus Syrien geflüchtet sind, sind immer noch vor dem BFM. Sie haben 3 Nächte jetzt hier verbracht und sind fest entschlossen, hier zu bleiben, um ihre Ausweis-B-Bewilligungen zu erhalten, auf die sie sagen, haben sie Anspruch als politische Flüchtlinge.
Und wie sind die Aussichten? Gab es Gespräche mit dem Bundesamt für Migration? Gab es Gespräche mit anderen Flüchtlingsorganisationen? Oder wird in Kürze dieses Protestcamp von der Polizei geräumt?
Es sind ja auch 30 Kinder, kleine Kinder hier, die sich am Protest beteiligen. Und vermutlich hat das auch ein bisschen die Behörden bewegt im Vergleich zu anderen Protestaktionen. Das BFM hat eigentlich enttäuschend reagiert bisher. Sie haben gesagt, in einer Woche gibt es einen nächsten Termin, nachdem sie ihnen erklärt haben, dass sie nicht viel tun können, außer Gesuche, die vor 2009 eingereicht wurden, zu behandeln, was den Personen hier nichts nützt, weil sie erst seit 2-3 Jahren hier sind. Und sonst haben sie nichts in Aussicht gestellt bisher. Sie könnten an, heute vielleicht einen zweiten Termin in das Auge zu fassen. Seitens der Hilfsorganisationen kam Beat Meiner von der SFA hierhin. Er ist allerdings sehr gespalten bezüglich seiner Meinung zu dieser Protestaktion.
Aber die Situation ist so, im Moment bleiben die Flüchtlinge mal vor dem BFM und harren aus.
Ja, wie Sie vielleicht im Hintergrund hören, die Kinder haben jetzt sich wirklich unmittelbar vor der Tür des BFM installiert und kampieren hier mit ihren Müttern. Etwas hinterhalb haben sich 12 Personen entschlossen, einen Hungerstreik zu starten, und weitere 60 Männer beteiligen sich ebenfalls am Prozess. Die Leute haben sich installiert in der Velostation vor dem BFM und haben dort ein kleines Notlager installiert. Leute vom Dorf haben Decken gebracht, aber weit nicht genug. Diese Nacht hätten offenbar 20 Personen ohne Decken versucht, die Nacht zu verbringen.
So die Einschätzungen von Philippe Blanc. Wie er gestern bekannt gab, will der US-amerikanische Präsident Barack Obama weiterhin die Option offen halten, militärisch gegen das Assad-Regime in Syrien vorzugehen. Wie verschiedene internationale Medien im Moment berichten, scheint Syrien bereit zu sein, seine Chemiewaffenarsenale abzubauen. Das dürfte aber logistisch sehr schwierig sein. Beobachter gehen denn auch davon aus, dass die syrische Regierung mit ihrer Ankündigung nur Zeit schinden will. Viele Berner Quartiertreffs stehen vor dem Aus. Außer der Berner Stadtrat stimmt morgen Donnerstagabend einer Subventionierung durch die Stadt zu. Der Kanton hat im Zuge seiner Sparmaßnahmen nämlich die Unterstützung der Quartierzentren gestrichen. Die Stadt Bern hat zahlreichen Quartiertreffs, wie zum Beispiel dem Lengast-Treff, bereits den Mietvertrag gekündigt. Falls das Stadtparlament morgen beschließt, Quartiertreffs weiterhin substanziell zu unterstützen, können die Mietverträge wieder erneuert werden. Und noch zum Wetter. Morgen Donnerstag erwartet uns erst Regenwetter. Im Laufe des Tages zeigt sich dann wieder ab und zu die Sonne. Das Thermometer zeigt höchstens 15 Grad. Übermorgen Freitag wird es trotz einigen Wolkenfeldern sonnig. Die Temperaturen steigen leicht auf 17 Grad. Das Wochenende verspricht recht sonniges Wetter und Temperaturen bis 20 Grad.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
In 10 Tagen stimmt das Schweizer Stimmvolk über die Abschaffung der Wehrpflicht ab. Das heisst, wenn die Initiative der Gruppe für eine Schweiz ohne Armee XOA angenommen wird, würde der Militärdienst freiwillig. Ähnlich wie in den meisten anderen europäischen Ländern müsste dann nicht mehr jeder Mann einen Teil seines Lebens in der Armee verbringen. Die Fronten bei der Abstimmung sind an sich ziemlich klar. Bürgerlich rechts ist dagegen, grün-links dafür. Auf der bürgerlichen Seite gibt es zwar Abweichler, die für eine zeitgemäße Armee ohne Wehrpflicht sind, auf der linken Seite hingegen scheinen alle hinter der XOA zu stehen. fast alle. Die Berner Alternative Linke zum Beispiel hat Stimmfreigabe beschlossen. Das Rabe-Info hat nun zwei Vertreter dieser Partei eingeladen. Beide sind gegen die Armee, beide sind XOA-Mitglieder. Einer, Markus Flück, ist denn auch klar für die Abschaffung der Wehrpflicht. Der andere jedoch, Klingsor Reimann, hat Mühe mit dem Anliegen. Er will ein Nein in die Urne legen. Ich fragte ihn, warum?
Also für mich ist ganz klar ein Punkt, dass mir nicht ersichtlich ist, was der Vorteil wäre, wenn wir die abschaffen. Also im Moment haben wir, wenn man so will, eine mehr oder weniger verlotterte Armee. Natürlich, es müssen theoretisch alle hingehen. Der Weg weg ist aber ziemlich einfach. Und wenn wir die Wehrpflicht abschaffen, hätten wir mit größter Wahrscheinlichkeit nachher eine hochmotivierte, vielleicht kleinere, nicht unbedingt billigere, ich formuliere es mal so, Rambo-Armee, die gut funktionieren würde, und ich finde das nicht wirklich etwas Besseres.
Eine Rambo-Armee, also eine Armee von Leuten, die unbedingt kämpfen, fighten wollen, die es ja im Moment nicht gibt, weil im Moment auch viele Männer, weil sie verpflichtet werden, in den Militärdienst zu leisten, gehen, auch wenn sie vielleicht im Herzen Pazifisten sind. Markus Flück, Sie sind für die Wehrpflichtinitiative. Haben Sie keine Angst vor Rambos?
Nein, also wenn man sich andere Länder anschaut, gerade auch die skandinavischen Länder, dann sieht man, dass eine freiwillige Milizarmee durchaus funktionsfähig sein kann, dass es auch durchaus genügend Leute dafür gibt, die eben nicht unbedingt Rambos sein müssen, die einfach finden, dass die Armee auch Zukunftsperspektiven ihnen bietet, dass sie da Ausbildungen machen können, die sie da auch im Privatleben brauchen können. Das ist vielleicht auch ein Unterschied zur schweizerischen Wehrpflicht, wo es sehr oft so ist, dass man kaum das, was man im Militär lernt, irgendwie auch persönlich brauchen kann, dass das eher eine Abrichtungsarmee ist, könnte man fast sagen. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass man hier die Wehrpflicht aufhebt und eine freiwillige Milizarmee schafft, wo dann auch die persönlichen Entfaltungsmöglichkeiten gegeben sind und sich die Armee eben auch darum kümmert, dass sie attraktiver ist für die Leute, die da hingehen.
Klingsor Reimann, Sie sind ja nicht für die Armee, wenn Sie gegen die Aufhebung der Wehrpflicht sind. Die Alternative Linke ist ganz klar eigentlich für die Abschaffung der Armee. Aber wäre dann nicht der pragmatische Weg gut, dass wir mal die Wehrpflicht abschaffen und dann vielleicht irgendwann mal in einer friedlichen Zukunft die ganze Armee abzuschaffen?
Wenn dieser Weg so sicher wäre, dass das in diese Richtung ginge, dann denke ich, ja, wäre der pragmatische Weg sinnvoll. Aber wenn man jetzt vielleicht auch gerade Markus gehört hat, wenn die dann attraktiv ist und motivierte Leute dort sind, dann denke ich, ist es eher schwieriger, das Ding abzuschaffen, weil sie ist kleiner, sie ist freiwilliger, es betrifft fast niemanden mehr, zumindest nicht solche, die nicht unbedingt wollen, dann gibt es eigentlich keinen Grund mehr, da irgendwas abzuschaffen. Dann gäbe es eher einen Grund, Richtung NATO-Kompatibilität zu gehen und dieses Interesse und dieses Können dann auch einzusetzen.
Ein Argument gegen die Abschaffung der Wehrpflicht ist auch, dass im Moment die Armee so etwas Verbindendes hat. Jeder Schweizer Mann verbringt einmal eine Zeit in der Armee oder verbringt Zeit damit, aus der Armee rauszukommen oder Zivildienst zu leisten. Also muss sich irgendwie mit seiner Heimat oder mit seiner Umgebung, mit seiner Region identifizieren. Wenn es nur noch eine Profi-Armee gäbe, könnte die ja zum Beispiel auch Interessen von nur noch wenigen dienen, weil dann auch nicht mehr die ganze Bevölkerung irgendwie repräsentiert ist. Da besteht ja auch eine Gefahr, dass eine kleine Armee von Freiwilligen auch nur noch gewissen Interessen dienen könnte, weil dann nicht mehr jeder repräsentiert ist. Was denken Sie darüber, Markus Flück?
Also ich denke, man muss zum einen eben unterscheiden zwischen einer Berufsarmee und einer freiwilligen Milizarmee. Der Unterschied besteht vor allem dahin, dass die Leute weiterhin nur eine bestimmte Zeit, und ich denke, es ist, muss anzustreben sein, dass die Zeit kürzer ist als heute, also nicht mehr 10 Monate, sondern wie beispielsweise in Dänemark, dass das nur noch 4 Monate Wehrpflicht sind. Dann ist auch die ganze Identifikation mit der Armee nicht so hoch. Um noch auf vorhin zurückzukommen, das mit Attraktivität bezieht sich darauf, dass sich eben die Motivation, in die Armee zu gehen, nicht eben durch Gewalt auszuleben oder Autorität zu frönen, auszeichnet, sondern eben dadurch, dass man da Dinge lernen kann, die man dann auch mitnimmt ins zivile Leben, dass man da vielleicht auch ein bisschen Geld verdient, aber dass es nicht darum geht, da Gewalt auszuleben. Abgesehen davon muss man eben sehen, dass heute lediglich 52% der Wehrpflichtigen überhaupt diese Wehrpflicht antreten. Während dem ganzen Prozess scheiden nochmal viele aus. Also man kann bereits heute nicht von einer Wehrgerechtigkeit sprechen, wo die Schweizer Bevölkerung, also erstens sind Frauen nicht repräsentiert, Migrantinnen sind nicht repräsentiert und weite Teile der städtischen Bevölkerung sind nicht repräsentiert, weil die eben den Zivildienst wählen oder eben den blauen Weg. Also darum diese Identifikation über die Armee oder auch diese Identität für die Schweiz, ich denke, die ist nicht gegeben. Da ist eben der Zivildienst ganz wichtig, dieser freiwillige Zivildienst, der eingeführt werden soll, weil da ist es wirklich möglich, den Zusammenhalt und die Solidarität in der Schweiz zu stärken, indem eben Leute in ein Altersheim gehen, junge Leute und irgendwie diese Generationenfragen diskutiert werden, indem Leute eben auf Bergbauernhöfen helfen, irgendwie da diese Tradition auch zu pflegen. Das sind echte Schritte des Zusammenhaltes in diesem Land und nicht eine Wehrpflicht, wo alle zusammengepfercht sind, aber dann doch nicht miteinander einen Austausch pflegen.
Klingt so, Reimann, Sie bezweifeln, dass die Abschaffung der Wehrpflicht der richtige Weg ist. Wie stehen Sie denn dazu, wenn man die Wehrpflicht ausdehnen würde, wie soeben Markus Pflück auch gesagt hat, eben alle einbeziehen, das heißt auch, dass die Wehrpflicht für Frauen gilt, dass sie allenfalls auch für die ausländische Bevölkerung gilt, dann hätten wir ja eigentlich eine wahre Volksarmee und das wäre doch auch ein bisschen im Sinn der alternativen Linken.
Das ist eine sehr schwierige Frage. Also wenn man von Egalität und solchen Dingen ausgeht, haben Sie völlig recht. Aber da wäre ich klar der Meinung, dass das eine Verschlechterung ist, weil es mehr Menschen betrifft und auch mehr Menschen dann in dem Sinn zu was zwingt und dieser Mythos dann gestärkt würde. Und wenn man die Wehrpflicht abschafft, bin ich der Meinung, dass sich der Mythos zwar der Wehrpflicht verschwinden würde, dafür aber eben eher ein anderer Mythos entstehen würde, irgendwie der Freiwilligen. Aufopferungs- und so weiter. Aber die Frage ist natürlich schon berechtigt. Und dort würde ich dann sagen, aus pazifistischer Überzeugung, dass das eine Verschlechterung wäre, da wäre ich klar dagegen.
Ihr seid beide überzeugt davon am Schluss, dass die Armee eigentlich abgeschafft werden solle, dass eine teure Armee, wie sie die Schweiz hat, nicht mehr zeitgemäß ist. Die Wehrpflichtinitiative wird es schwer haben, an der Urne angenommen zu werden. In welche Richtung würden Sie sich jetzt weiter engagieren, wie es weitergehen soll mit der Armee, wenn die Wehrpflicht eben nicht abgeschafft würde an der Urne in 10 Tagen?
Schon das nächste Thema, was ansteht, sind diese Krippen, Kampfjets, die unbedingt verhindert werden müssen. Also jeglicher Ausbau der Armee, jeglicher Budgetausbau auch für Armeefragen muss unbedingt begrenzt werden. Da gilt es entschlossen, das anzugehen. Ich denke, die Chancen sind auch relativ gut, dass man eben sieht, diese massiven Investitionen in Kampfjets, die dann sowieso nur nach 20, 30 Jahren wieder ausgemustert werden, ohne wirklich zum Einsatz zu kommen. Da denke ich, das sieht ein großer Teil der Bevölkerung ähnlich. Ich denke, es muss weiter darum gehen, eben die Armee auch personell zu reduzieren. Wir haben heute 100.000 Armeeangehörige, jährlich 20.000 bis 30.000 Rekruten. Diese Größe ist völlig überdimensioniert für die Herausforderung. Die Ausbildung ist völlig deplatziert im Vergleich zu den Herausforderungen, die es gibt, sicherheitspolitisch. Dann gilt es da unbedingt weiter voranzukommen.
Klingsor Reimann, Sie werden wahrscheinlich zu den Gewinnern gehören in 10 Tagen, weil das Volk sich wahrscheinlich nicht überzeugen lässt, die Wehrpflicht abzuschaffen. Auf jeden Fall sehen es die Umfragen im Moment so gut. Überraschungen sind immer möglich. Das gab es damals bei der Minarett-Initiative auch. Aber sehen Sie sich dann auch wirklich als Gewinner?
Überhaupt nicht. Also wenn es bei der Abstimmung, die man dann auch gewinnt, darum geht, die Armee aufrechtzuerhalten, dann fühle ich mich immer als Verlierer. Allerdings würde ich mich auch auf der anderen Seite eher als Verlierer fühlen, weil für mich da kein ernsthafter Unterschied besteht und ich würde sicher nicht jubeln, weil das Konstrukt Armee dann aufrechterhalten bleiben würde und das alles andere als toll ist.
Das sagt Klingsor Reimann von der Alternativen Linken. Er debattierte mit seinem Parteikollegen Markus Flück über die Wehrpflichtsabschaffungsinitiative. Über diese Initiative der Gruppe für eine Schweiz ohne Armee XOA wird in 10 Tagen abgestimmt.
95,6. Rabe Info.
Heute vor 40 Jahren putschte sich Augusto Pinochet in Chile an die Macht. Was folgte, waren 17 Jahre Militärdiktatur, 17 Jahre staatlicher Terror, zehntausende Menschen wurden gefangen genommen, gefoltert und exekutiert. Die meisten Verbrechen der Ära Pinochet sind bis heute ungesühnt. Bis heute verhindert ein Amnestiegesetz die Aufarbeitung der Geschehnisse. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International spricht von einem Schlag ins Gesicht der Opfer. Wilma Rall berichtet.
Es war eine der grausamsten Diktaturen in der Geschichte Lateinamerikas, die vom chilenischen General Augusto Pinochet. Am 11. September 1973 putschte er sich an die Macht, maßgeblich unterstützt durch die USA, denen der demokratisch gewählte sozialistische Präsident Allende ein Dorn im Auge war. 17 Jahre lang regierte Pinochet das Land mit eiserner Faust. Sein Regime forderte zehntausende Opfer durch Mord, Folter und gewaltsames Verschwinden lassen. Die allermeisten Verbrechen der Militärdiktatur bleiben bis heute ungesühnt, beklagt Christine Heller von Amnesty International Schweiz. Augusto Pinochet wurde zeitlebens nie verurteilt, ebenso wenig wie die allermeisten anderen Verantwortlichen. Hauptgrund ist ein Amnestiegesetz, das 1978, also noch unter Pinochet, erlassen wurde und das bis heute gültig ist.
Es wurde über die Zeit erlassen, als der Ausnahmezustand herrschte. Also zwischen 73 und 78 herrschte der Ausnahmezustand, nachher nicht mehr. Und das Amnestiegesetz wurde über diese Zeit erlassen, aber hat sich dann so eingepegelt und man wendet es eben bis heute noch an.
Das Amnestiegesetz beschützt also all jene vor strafrechtlicher Verfolgung, die in den ersten 5 Jahren der Diktatur Menschenrechtsverletzungen begangen haben. Es waren die grausamsten Jahre, weil mit der Zeit war die Opposition ausgeschaltet und alle kritischen Stimmen waren entweder ermordet, in Konzentrationslagern weggesperrt oder ins Ausland geflüchtet. Trotzdem blieb das Amnestiegesetz auch nach der demokratischen Wende in Chile in Kraft. Die politischen Verhältnisse erlaubten es nicht, das Gesetz zu kippen. Bis heute wurden nur etwas über 260 Personen für ihre Verbrechen verurteilt, sagt Christine Heller.
Und das ist eigentlich nur einigen Richtern und Anwälten und insbesondere den Familienangehörigen von Opfern zu verdanken, weil sie immer darum gekämpft haben und das weitergezogen haben vor die Gerichte. Und es laufen zurzeit etwa 1100 Gerichtsverfahren, die aber sehr langsam vorankommen. Und es gibt halt immer noch Tausende von Personen, deren Fälle nicht aufgeklärt wurden.
Zudem wurden und werden viele dieser Fälle vor militärischen Gerichten abgehandelt und nicht vor zivilen Gerichten, was laut Amnesty International höchst problematisch ist.
Das Problem liegt in 2 Faktoren. Erstens sind die meisten Menschenrechtsverletzungen natürlich von Angehörigen des Militärs oder der Sicherheitskräfte verübt worden und somit hat ein militärisches Gericht ist befangen, wenn es die eigenen Mitglieder verurteilen sollte. Und zweitens sind natürlich diese Delikte, also wenn ziviles Recht verletzt wird, wie zum Beispiel durch Folter, muss das auch vor einem zivilen Gericht abgehandelt werden. Nur wer ein Militärrecht verletzt, gehört vor ein Militärgericht.
In den 90er Jahren hat eine sogenannte Wahrheitskommission einige der Gräueltaten der Diktatur untersucht, politische Morde insbesondere und das Verschwindenlassen von Personen. Doch die Aufarbeitung der Verbrechen der Pinochet-Zeit in Chile steht noch ganz am Anfang. Und die Zeit dränge, kritisiert Amnesty International. Viele der ehemaligen Täter und Täterinnen sind inzwischen verstorben, ebenso wie viele der rund 40.000 überlebenden Opfer der Herrschaft Pinochets.
die Familienangehörigen, die leben noch, auch wenn es vielleicht unterdessen Enkel und Enkelinnen sind, und diese haben ein Recht auf Wahrheit, auf Gerechtigkeit und auf Wiedergutmachung. Und erst wenn diese Opfer in diesem Sinne entschädigt wurden, können sie auch ihr Leben weiterführen und ist die Vergangenheitsbewältigung auch abgeschlossen.
Deshalb fordert Amnesty International die chilenische Regierung dazu auf, das Amnestiegesetz zu kippen und die Verantwortlichen nun zur Rechenschaft zu ziehen. Heute, am 40. Jahrestag vom Militärputsch unter General Augusto Pinochet.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Info vom Mittwoch, dem 11. September auf Radio Bern. Das nächste aktuelle Rabe-Info hören Sie morgen, wie immer, um 11. Beigetragen zu dieser Sendung haben Wilma Rall und Philippe Blanc. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch noch eine schöne zweite Wochenhälfte. Auf Wiederhören.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.